Man sieht auch hier in der Residenz nichts als Papier und schlechtes Geld. Das Lenkseil mit schlechtem Gelde ist bekannt. Man führt daran, solange es geht. Das Kassenpapier ist noch das unschuldigste Mittel, die Armut zu decken, solange der Kredit hält. Aber nach meiner Meinung ist für den Staat nichts verderblicher und in dem Staat nichts ungerechter als eigentliche Staatspapiere, so wie unsere Staaten jetzt eingerichtet sind. Eingerechnet unsere Privilegien und Immunitäten, die freilich ein Widerspruch des öffentlichen Rechtes sind, zahlen die Ärmeren fast durchaus 5/6 der Staatsbedürfnisse. Die Inhaber der Staatspapiere, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, gehören aber meistens zu den Reichen oder wohl gar zu den Privilegierten. Die Interessen werden wieder aus den Staatseinkünften bezahlt, die meistens von den Ärmeren bestritten werden. Ein beliebter Schriftsteller wollte vor kurzem die Wohltätigkeit der Staatsschulden in Sachsen dadurch beweisen, weil man durch dieses Mittel sehr gut seine Gelder unterbringen könne. Nach diesem Schlusse sind die Krankheiten ein großes Gut für die Menschheit, weil sich die Ärzte, Chirurgen und Apotheker davon nähren. Ein eigener Ideengang, den freilich Leute nehmen können, die ohne Gemeinsinn gern viel Geld sicher unterbringen wollen. Das Resultat ist aber, ohne vieles Nachdenken, dass durch die Staatsschulden die Ärmeren gezwungen sind, außer der alten Last auch noch den Reichen Interessen zu bezahlen, sie mögen wollen oder nicht. Bei einem Steuerkataster, auf allgemeine Gerechtigkeit gegründet, wäre es freilich anders. Aber jetzt haben die Reichen die Steuerscheine und die Armen zahlen die Steuern. Man kann diese Logik nur bei einem Kasten voll Steuerobligationen bündig finden. Wo hätte der Staat die Verbindlichkeit, den Reichen auf Kosten der Armen ihre Kapitale zu verzinsen? Und das ist doch am Ende das Fazit jeder Staatsschuld. Jede Staatsschuld ist eine Krücke. Und Krücken sind nur für Lahme. Für Kunstsachen und gelehrtes Wesen habe ich, wie dir bekannt ist, nur selten eine glückliche Stimmung. Ich will dir also, zumal da das Feld hier zu groß ist, darüber nichts weiter sagen. Du magst dir von Schnorr erzählen lassen, der vermutlich eher zurückkommt als ich. Ich darf rühmen, dass ich in Wien überall mit einer Bonhomie und Gefälligkeit behandelt worden bin, die man vielleicht in Residenzen nicht so gewöhnlich findet. Selbst die schnackische Visitation an der Barriere wurde, was die Art betrifft, mit Höflichkeit gemacht. Den einzigen böotischen, aber auch echt böotischen Auftritt hatte ich den letzten Tag auf der italienischen Kanzlei. Hier wurde ich mit meinem alten Passe von der Polizei um einen neuen gewiesen. Im Vorzimmer war man artig genug und meldete mich, da ich Eile zeigte, sogleich dem Präsidenten, der eine Art von Minister ist, den ich weiter nicht kenne. Er hatte meinen Pass von Dresden schon vor sich in der Hand, als ich eintrat. »Wer ist er?« fragte er mich mit einem stierglotzenden Molochsgesichte in dem dicksten Wiener Bratwurstdialekt. »Ich ehre das Idiom jeder Provinz, solange es das Organ der Humanität ist. Und die braven Wiener mit ihrer Gutmütigkeit haben in mir nur selten das Gefühl rege gemacht, dass ihre Aussprache etwas besser sein sollte.« Ich tat ein kurzes Stoßgebetchen an die heilige Humanität, dass sie mir etwas Geduld gebe, und sagte meinen Namen, indem ich auf den Pass zeigte. »Wo will er hin?« »Steht im Passe, nach Italien.« »Italien ist groß.« »Vorderhand nach Venedig und sodann weiter.« Slaved holte sehr viel solches liederliches Gesindel, Herr Römer. Nun, Freund, was war hier zu tun? Dem Menschen zu antworten, wie er es verdiente? Er hätte leicht Mittel und Wege gefunden, mich wenigstens 8 aufzuhalten, wenn er mich nicht gar zurückgeschickt hätte. Denn er war ja ein Stück von Minister. Ich suchte also eine alte militärische Aufwallung mit Gewalt zu unterdrücken. Der Graf Metternich in Dresden muss wohl wissen, was er tut und wem er seine Pässe gibt. Er ist verantwortlich dafür, sagte ich so bestimmt, als mir der Ton folgte. Der Mensch belugte mich von dem verschnittenen Haarschädel, den polnischen Rock herab, bis auf die Charivari, die um ein paar derbe rindslederne Stiefel geknöpft waren.
»Wo will er weiterhin?«
»Vorzüglich nach Sizilien.« Er glotzte von Neuem und fragte,
»Was will er da machen?«
Hätte ich ihm nun die reine platte Wahrheit gesagt, dass ich bloß spazieren gehen wollte, um mir das Zwerchfell auseinanderzuwandeln, dass ich mir über dem Druck von Klopstocks Oden etwas zusammengesessen hatte, so hätte der Mann höchstwahrscheinlich gar keinen Begriff davon gehabt und geglaubt, ich sei irgendeinem Bettlarm entlaufen. »Ich will den Theokrit dort studieren«, sagte ich. Weiß der Himmel, was er denken mochte. Er sah mich an und sah auf den Pass und sah mich wieder an und schrieb so dann etwas auf den Pass, welches, wie ich nachher sah, der Befehl zur Ausfertigung eines anderen war.
»Aber er darf sich nicht in Venedig aufhalten.«
»Ich bin es nicht willens«, antwortete ich mit dem ganzen Mursinn der düsteren Laune, »und bekomme hier auch nicht Lust dazu.« Er beglotzte mich noch einmal, gab mir den Pass, und ich ging. Man hat mir den Namen des Mannes genannt und gesagt, dass dieses durchaus sein Charakter sei und dass er bei dem Kaiser in gar großem Vertrauen und hoch in Gnaden stehe. Desto schlimmer für den Kaiser und für ihn und die Wiener und alle, die mit ihm zu tun haben. Sein Gesicht hatte das Gepräge seiner Seele. Das konnte ich beim ersten Anblick sehen, ohne jemals eine Stunde bei Gall gehört zu haben. Seinen Namen habe ich geflissentlich vergessen, erinnere mich aber noch so viel, dass er, eben nicht zur Ehre unserer Nation, ein Deutscher, obgleich Präsident der italienischen Kanzlei war. »Ist das der Vorgeschmack von Italien?«, dachte ich. »Das fängt erbaulich an.« Von hier ging ich mit dem Passe hinüber in die Kanzleistube, wo ausgefertigt wurde, und hier war der Revers des Stücks ein ganz anderer Ton. Ich wurde so viel Eiergnorden gescholten, dass meine Bescheidenheit weder ein noch auswusste und erhielt sogleich einen großen Realbogen voll Latein in ziemlich gutem Stil, worin ich allen Ober- und Unteroffizianten des Kaisers im Namen des Kaisers gar nachdrücklich empfohlen wurde. Wenn es nur der Präsident etwas höflicher gemacht hätte. Es hätte mit der nämlichen oder weit weniger Mühe für ihn und mich angenehmer werden können. Auf dem neuen Passe stand »Gratis« und man forderte mir 2 Gulden ab, die ich auch trotz der sonderbaren Hermeneutik des Wörtchens sehr gern sogleich zahlte und froh war, dass ich dem Übermaß der Grobheit und Höflichkeit zugleich entging. Schott-Wien. Nun nahm ich von meinen alten und neuen Bekannten in der Kaiserstadt Abschied, packte meine 7 Sachen zusammen und wandelte mit meinem neuen kaiserlichen Dokumente tags darauf fröhlichen Mutes die Straße nach Steiermark. Schnorr hatte als Hausvater billig Bedenken getragen, den Gang nach Hesperien weiter mit mir zu machen. Man hatte die Gefahr, die auch wohl ziemlich groß war, von allen Seiten noch mehr vergrößert. Und was ich als einzelnes, isoliertes Menschenkind ganz ruhig wagen konnte, wäre für einen Familienvater Tollkühnheit gewesen. Komme ich um, so ist die Rechnung geschlossen und es ist Feierabend. Aber bei ihm wäre die Sache nicht so leicht abgetan. Er begleitete mich den 10. Januar an einem schönen, hellen, kalten Morgen eine Stunde weit heraus bis an ein altes gotisches Monument und übergab mich meinem guten Genius. Unsere Trennung war nicht ohne Schmerz, aber rasch und hoffnungsvoll, uns in Paris wiederzufinden. Ich zog nun an den Bergen hin, die rechts immer größer wurden, dachte so wenig als möglich, denn viel Denken ist zumal in einer solchen Stimmung und bei einer solchen Unternehmung sehr unbequem, und setzte gemächlich einen Fuß vor den anderen immer weiter fort. Als die Nacht einbrach, blieb ich in einem Dorfe zwischen Günselsdorf und Neustadt. Das Wasser aus den Bergen bei Neustadt und Neukirchen war so schön und hell, dass ich mich im Januar hätte hineinwerfen mögen. Schönes Wasser ist eine meiner besten Liebschaften. und überall, wo nur Gelegenheit war, ging ich hin und schöpfte und trank. Du musst wissen, dass ich noch nicht ganz so diogenisch einfach bin, aus der hohlen Hand zu trinken, sondern dazu auf meiner Wanderschaft eine Flasche von Resine gebrauche, die reinlich ist, festhält und sich gefällig in alle Formen fügt. Es hatte 2 Tage ziemlich stark gefroren und fing heute zu Mittag merklich an zu tauen. Und jetzt schlagen Regengüsse an mein Fenster und das Wasser schießt von den Bergen und der kleine Fluss rauscht mächtig durch die Gasse hinab. Mir schmeckt Horaz und die gute Mahlzeit hinter dem warmen Ofen meines kleinen Zimmers vortrefflich. Horaz schmeckt mir, das heißt, viele seiner Verse. Denn der Mensch selbst mit seiner Kriecherei ist mir ziemlich zuwider. Da ist Juvenal ein ganz anderer Mann, neben dem der Octavianer wie ein Knabe steht. Es ist vielleicht schwer zu entscheiden, wer von beiden Anstand und die guten Sitten mehr ins Auge schlägt, ob Horaz Canidia oder Juvenals Fulvia. Es ist aber wesentlicher Unterschied zwischen beiden zum Vorteil des Letzteren. Wo Horaz zweideutig witzelt oder gar ekelhaft schmutzig wird, sieht man überall, dass es ihm gemütlich ist, so etwas zu sagen. Er gefällt sich darin. Bei Juvenal aber ist es reiner, tiefer, moralischer Ingrimm. Er beleidigt mehr die Sitten als jener. Aber bei ihm ist mehr Sittlichkeit. Horaz nennt die Sache noch feiner und kitzelt sich. Juvenal nennt sie, wie sie ist. Aber Zorn und Unwille hat den Vers gemacht. Ein Felsenstück hängt drohend über das Haus her, in welchem ich übernachte. Hier fängt die Gegend an, die, wie ich mich erinnere, schon andere mit den schönsten in der Schweiz verglichen haben. Wie wird es aber auf den steiermärkischen Wegen werden, vor denen mir schon in Wien selbst Eingeborene bange machen wollten? Es kann nun nichts helfen, nur Mut. Damit kommt man auch in der Hölle durch. Zwischen Neustadt und Neukirchen, einer langen, langen Ebene zwischen den Bergen, die sich hinter dem letzten Orte mehr und mehr zusammenschließen, begegnete mir ein starkes Kommando mit Gefangenen. Der letzteren waren wohl einige Dutzend, eben keine sehr gute Aussicht. Einige waren schwer geschlossen und klirrten trotzig mit den Ketten. Die meisten waren Leute, welche die Straßen unsicher gemacht hatten. Aber desto besser, dachte ich, nun sind der Schurken weniger da und diese werden gewiss nicht so bald wieder losgelassen. In Wien und hier auf dem Wege überall wurde erzählt, dass man die Pressburger Post angefallen, ausgeplündert und den Postillon und den Schaffner erschlagen habe. Auch bei Pegau, nicht weit von Graz, war das Nämliche geschehen. Das waren aber gewiss Leute, die vorher gehörig rekognosziert hatten, dass die Post beträchtliche Summen führte, die sich auch wirklich zusammen über 130.000 Gulden belaufen haben sollen. Bei mir ist nicht viel zu rekognoszieren. Mein Homer und meine Gummiflasche werden wenig Räuber in Versuchung bringen. Mürzhofen. Von Schott-Wien bis hierher war heute in der Mitte des Januar eine tüchtige Wandlung. Der Semmering ist kein Maulwurfshügel. Es hatte die zweite Hälfte der Nacht entsetzlich geschneit. Der Schnee ging mir bis hoch an die Waden. Ich wusste keinen Schritt Weg und es war durchaus keine Bahn. Einige Mal lief ich den Morgen noch im Finstern unten im Tal zu weit links und musste durch Verschläge in dem tiefen Schnee die große Straße wieder suchen. Nun ging es bergan 2 Stunden. Und nach und nach kamen einige Fuhrleute den Semmering herab und zeigten mir wenigstens, dass ich dorthin musste, wo sie herkamen. Links und rechts waren hohe Berge mit Schwarzwald bewachsen, der mit Schnee behangen war, und man konnte vor dem Gestöber kaum 20 Schritte sehen. Oben auf den Bergabsätzen begegneten mir einige Reisewagen, die in dem schlechten Wege nicht fort konnten. Der Frost hielt noch nicht. Und überdies waren die Gleise entsetzlich ausgeleiert. Herren und Bediente waren abgestiegen und halfen fluchend dem Postillon das leere Fuhrwerk Schritt vor Schritt weiter hinaufwinden. Ich wechselte die Schluchten bergauf, bergab und trabte zum großen Neide der dickbepelzten Herren an dem englischen Wagen für Bass. Ein andermal rollten sie an mir vorbei, wenn ich langsam fortzog. So geht's in der Welt. Sie gingen schneller, ich ging sicherer. Graz. Hier will ich einige Tage bleiben und ruhen. Die Stadt und die Leute gefallen mir. Du weißt, dass der Ort auf den beiden Seiten der Mur sehr angenehm liegt, und das Ganze hat hier überall einen Anblick von Bonhomie und Wohlhabenheit, der sehr behaglich ist. Von Schott-Wien aus machte ich den ersten Tag mit vieler Anstrengung nur 5 Meilen und den zweiten mit vieler Leichtigkeit 7. Aber den ersten stieg ich in dem entsetzlichsten Schneegestöber an der Wienberg auf und den zweiten ging ich bei ziemlich gutem Wetter an der Mürzberg ab. Es ist ein eigenes Vergnügen, die Bäche an ihren Quellen zu sehen und ihnen zu folgen, bis sie Flüsse werden. Die Mürz ist ein herrliches Wasser und muss die erste Meile schöne Forellen haben. Man hat mich zwar gewarnt, nicht in der Nacht zu gehen und mich deucht, ich habe es versprochen, aber ich habe bis jetzt doch schon 2-mal dagegen gesündigt und bin über eine Stunde in die Nacht gelaufen. Indessen, wer wird gern in einer schlechten Kneipe übernachten, wenn man ihm sagt, dass er 1 Meile davon ein gutes Wirtshaus findet? An einem dieser Tage wurde ich zum Mittag in einem kleinen Städtchen gar köstlich bewirtet und bezahlte nicht mehr als 18 Kreuzer. Das tat meiner Philanthropie sehr wohl. Denn du weißt, dass ich mir aus den Kreuzern so wenig mache wie aus den Kreuzen. Mein Ideengang kam dadurch natürlich auf die schöne Tugend der Billigkeit. Jeder soll billig sein für sich. Das ist menschlich, das ist schön. Aber alle müssen gerecht sein gegen alle. Das ist notwendig. Sonst kann das Ganze nicht bestehen. Zur Gerechtigkeit kann, muss der Mensch gezwungen werden. Zur Billigkeit nicht. Das ist in der Natur der Sache gegründet. Die Gerechtigkeit ist die erste große göttliche Kardinaltugend, welche die Menschheit weiterbringen kann. Nicht die Gerechtigkeit unserer Fürsten, die oft einige tausend Bauern mit Peitschen vom Pfluge hauen, damit sie ihnen ein Schwein jagen, das ein Jägerbursche zum Probeschusse töten könnte. Sobald Gerechtigkeit sein wird, wird Friede sein und Glück. Sie ist die einzige Tugend, die uns fehlt. Wir haben Billigkeit, Großmut, Menschenliebe, Gnade und Erbarmen genug im Einzelnen, bloß weil wir im Allgemeinen keine Gerechtigkeit haben. Die Gnade verdirbt alles, im Staate und in der Kirche. Wir wollen keine Gnade, wir wollen Gerechtigkeit. Gnade gehört bloß für Verbrecher, und meistens sind die Könige ungerecht, wo sie gnädig sind. Wer den Begriff der Gnade zuerst ins bürgerliche Leben und an die Stühle der Fürsten getragen hat, soll verdammt sein, von bloßer Gnade zu leben. Vermutlich war er ein Mensch, der mit Gerechtigkeit nichts fordern konnte. Aus Gnaden wird selbst kein guter, rechtlicher, vernünftiger Mann selig werden wollen, und wenn es auch 1 Dutzend Evangelisten sagten. Es ist ein Widerspruch. Man lästert die Gottheit, wenn man ihr solche Dinge aufbürden will. Aber, lieber Freund, wo gerate ich hin mit meinem Eifer in Graz? Mit diesen und ähnlichen Gedanken, die ich dir hier nicht alle herschreiben kann, lief ich immer an der Mürz hinunter, kam in Brück an die Mur und pilgerte an dem Flusse hinab. Laibach. Hier mache ich, wenn du erlaubst, wieder eine Pause und lasse meine Hemden waschen und meine Stiefeln besohlen. In Zilli kam ich ziemlich spät an und tat mir gütlich in sehr gutem Bier, das nun ziemlich selten zu werden anfängt. Aus Verzweiflung muss ich Wein trinken, und zwar viel, denn sonst würde man mich ohne Barmherzigkeit auf ein Strohlager weisen, und wenn ich auch noch so sehr mit dem Gelde klingelte. Es wurde hier bei meiner späten Ankunft so stark geschossen und geschrien, dass ich glaubte, es wäre Revolution im Lande. Wie ich näher kam, hörte ich, dass es Schlittenfahrten waren. In Zilli hätte ich auch bald meine irdische Laufbahn geschlossen. Das ging so zu. Ich aß gut und viel, wie gewöhnlich in der Wirtsstube, und hatte bestellt, mir ein gutes Zimmer recht warm zu machen, weil es fürchterlich kalt war, denn die steiermärkischen und krainischen Winter halten sich in gutem Kredit, und der jetzige ist vorzüglich strenge. Nach der Mahlzeit ging ich auf das Zimmer, zog mich aus, stellte mich einige Minuten an den Ofen und legte mich zu Bett. Du weißt, dass ich ein gar gesunder Kerl bin und jeden Tag gut esse und jede Nacht gut schlafe. So auch hier. Aber es mochte vielleicht gegen 4 Uhr des Morgens sein, als ich durch eine furchtbare Angst geweckt wurde und den Kopf kaum heben konnte. So viel hatte ich noch Besinnung, dass ich erriet, ich schlief in einem neu geweißten Zimmer, das man auf mein Verlangen gewaltig geheizt hatte. Als ich mich aufzurichten versuchte, um das Fenster zu öffnen, fiel ich kraftlos und dumpf auf den Pfühl zurück und verlor das Bewusstsein. Als es hell ward, erwachte ich wieder, sammelte nun so viel Kraft, das Fenster zu öffnen, mich anzuziehen, in der Eile das Zimmer zu verlassen, hinunter zu taumeln und unten etwas Wein und Brot zu bestellen. Hier kam der zweite Paroxysmus. Ich sank am Tische hin in einen namenlosen Zustand, wie in einen lichtleeren Abgrund, wo Finsternis hinter mir zuschloss. So viel erinnere ich mich noch, ich dachte, das ist der Tod, und war ruhig. Sie werden mich schon gehörig begraben. Kurze Zeit darauf erwachte ich wieder unter dem entsetzlichsten Schweiße, der mich aber mit jedem Augenblick leichter ins Leben zurückbrachte. Der ganze Körper war nass, die Haare waren wie getaucht, und auf den Händen standen große Tropfen bis vorn an die Nägel. Niemand war in dem Zimmer. Der Schweiß brachte mir nach der Schwere des Todes ein Gefühl unaussprechlicher Behaglichkeit. Etwas Schwindel kam zurück. Nun suchte ich mich zu ermannen und nahm etwas Wein und Brot. Die Luft, dachte ich, ist die beste Arznei, und auf alle Fälle stirbt man besser in dem freien Element als in der engen Kajüte. So nahm ich meinen Tornister mit großer Anstrengung auf die Schulter und ging oder wankte vielmehr fort. Aber mit jedem Schritt ward ich leichter und stärker, und in einer halben Stunde fühlte ich nichts mehr, ob mir gleich Kleid, Hut, Haar und Bart und das ganze Gesicht schwer bereift war und der ganze Kerl wie schlecht verschossene Silberarbeit aussah, denn es fiel ein entsetzlich kalter Nebel. Nach 2 Stunden frühstückte ich wieder mit so gutem Appetit, als ich je getan hatte. Siehst du, lieber Freund, so hätte mich der verdammte Kalk beinahe etwas früher als nötig ist aus der Welt gefördert. Doch vielleicht kam mir dies auch nur so gefährlich vor, weil ich keine solchen Phänomene von Krankheit, Ohnmacht und so weiter gewohnt bin. Etwas gewitzigt wurde ich indes für die Zukunft, und ich visierte nun allemal erst die Wände eines geheizten Zimmers, ehe ich mich ruhig einquartierte. Abends kam ich mit vieler Anstrengung in St. Oswald an, ob ich gleich recht gut zu Mittag gegessen hatte, denn der Zufall mochte mich doch etwas geschwächt haben. Der Wirt, zu dem man mich hier wies, war ein Muster von Grobheit und hat die Ehre, der einzige seiner Art auf meiner ganzen Reise zu sein, denn alle übrigen waren leidlich artig. Ich trat ein und legte meinen Tornister ab. Es war 2 Dunkel zwischen Hund und Wolf. »Was will der Herr?« fragte mich ein ziemlich dicker, handfester Kerl, der bei dem Präsidenten der italienischen Kanzlei in Wien Kammerdiener gewesen zu sein schien, so ganz sprach er seine Sprache und seinen Dialekt. »Du weißt, dass sehr oft ein Minister das Talent hat, durch sein wirksames Beispiel die Grobheit durch die ganze Provinz zu verbreiten.« »Was will der Herr?« Ich trat ihm etwas näher und sagte, »Essen, trinken und schlafen.« »Das erste Korner, das zweite nicht.« »Warum nicht? Ist hier nicht ein Wirtshaus?« »Nicht für ihn.« »Für wen denn sonst?« »Für andere ehrliche Leute.« »Ich bin doch hoffentlich auch ein ehrlicher Mann.« »Geht mich nichts an.« »Aber es ist Abend, ich kann nicht weiter und werde also wohl hier bleiben müssen«, sagte ich etwas bestimmt. Hier geriet der dicke Mann in Zorn, ballte seine beiden Fäuste mit einer solchen Heftigkeit, als ob er mit jeder auf einmal ein 30 solcher Knotenstöcke zerbrechen wollte, wie ich trug. »Mach daher nur kein Federlesen, so ein Packer sich. Oder ich rufe meine Knechte. Das soll die Geschichte bald zu Ende sein.« Er deutete grimmig auf die Tür und ging selbst hinaus. Ich wandte mich, als er hinaus war, an einen jungen Menschen, welcher der Sohn vom Hause zu sein schien, und fragte ihn ganz sanft um die Ursache einer solchen Behandlung. Er antwortete mir nicht. Ich sagte, wenn man mir nicht traute, so möchte man meine Sachen in Verwahrung nehmen und Börse und Uhr und Pass und Taschenbuch dazu. Nun sagte er mir ängstlich, der Herr wäre aufgebracht. Und es würde wohl bei dem bleiben, was er gesagt hätte. Hier kam der dicke Herr selbst wieder.
Ist der Herr noch nicht fort?
Aber lieber, es ist ja ganz Nacht, ich bin sehr müde und es ist sehr kalt.
Geht mich nichts an.
Es ist kein anderes Wirtshaus in der Nähe.
Wird schon eins finden.
Auch wieder ein solches?
Nur nicht resoniert und marsch fort.
Hier ist mein Pass aus der Wiener Staatskanzlei.
Ei was, rief er grimmig wütend und ohne mit Respekt zu sagen, ich scheiß auf den Quark.
Was war zu tun? Zur Bataille durfte ich es nicht wohl kommen lassen, denn da hätte ich trotz meinem schwer bezwingten Knotenstock Schläge bekommen für die Humanität, quantum satis und noch etwas mehr. Der Mensch schien Kaiser und Papst in St. Oswald in einer Person zu sein. Ich nahm ganz leise meinen Reisesack und ging zur Tür hinaus. War das nicht ein erbaulicher, ästhetischer Dialog?